der Herr ist auferstanden. Diese Botschaft geht durch die ganze Menschheitsgeschichte durch, seit dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Eine gewaltige Botschaft. Eine ähnliche Botschaft hat uns erreicht vor einigen Jahren, als Neil Armstrong mit seiner Mondrakete-Kapsel auf dem Mond gelandet ist und den ersten Fuß auf den Mond gesetzt hat, hat er gesagt, ein kleiner Schritt für einen Menschen, einen großen Schritt für die Menschheit. Und es ist schon gewaltig, was da passiert ist vor einigen Jahren, dass wir Menschen auf den Mond fliegen können und dort landen und dann auch wieder zurückkommen. Gewaltige Meisterleistung, technisch gesehen. Begeisternd. Und eine noch viel stärkere Botschaft ist die Botschaft von Ostern, die Leben verändert. Und wir haben, wie bei Mondlandung, so auch bei Ostern, viele Kritiker, die sagen, ja, das hat es gar nie gegeben. Aber wir haben gute Gründe, daran zu glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass diese Botschaft heute für uns Relevanz hat im Leben. Jesus hat gelebt. Das sagt nicht nur die Bibel, sondern es sagt auch der jüdische Geschichtsschreiber Josephus, der im ersten Jahrhundert nach Christus gelebt hat. Und er schreibt, dass es Christen gibt, die Jesus Christus nachfolgen und dass Christus gelebt hat und dass er gestorben ist und der Pontius Pilatus gekreuzigt ist. Nicht nur Josephus, sondern auch Tacitus ist ein römischer Historiker, der unter Nero Geschichte geschrieben hat. Nero war nicht gerade ein Christenfreund und hat Christen verfolgt und Tacitus hatte auch Christen gehasst. Aber er schreibt, dass diese Menschen einem Menschen nachgefolgt sind, der Christus geheißen hat und der unter Pontius Pilatus gekreuzigt worden ist. Also dass Jesus gelebt hat und dass er gestorben ist, das ist bestens bewiesen. Nun bei der Osterbotschaft, dass Jesus auferstanden ist, dort ist schon ein bisschen schwieriger. Also wir haben das ja noch nie erlebt. Klar, Menschen sind von den Toten auferstanden. So, im Alten Testament. Oder Jesus hat Lazarus auferweckt. Aber was bei Jesus passiert ist, Jesus ist zu einem völlig neuartigen Leben auferstanden. Und das haben wir noch nie erlebt. Wir haben in der Bibel Zeugnisse aufgeschrieben, die Bibel ist so gut überliefert, absolut glaubwürdiges Buch, gut historische Quellen hier sind hier zu finden, aber bei der Auferstehung dort finden wir Zeugenberichte, Augenzeugenberichten. Ein Zeichen von Augenzeugenberichten ist, dass sie von Personen mit Namen und Ort beschrieben wurden und dass sie Details enthalten, die nur Augenzeugen sich so merken können. Also die Bibel beschreibt uns Menschen, die in der nächsten Nähe von diesem Ostergeschehen waren und sie bezeugt dieses Geschehen sehr, sehr glaubwürdig. Und wir wollen in ein Zeugnis hineinschauen, das Markus uns aufgeschrieben hat. Markus, im Markus-Evangelium, wer eine Bibel dabei hat, darf sehr gerne mit aufschlagen, im Kapitel 16, im Vers 1, ab Vers 1 bis 8, dort lesen wir, was die ersten Menschen, wie die Auferstehung erlebt haben. Da heißt es, am nächsten Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, also alles Namen, die bekannt waren, die kauften wohlriechende Öle, um zum Grab zu gehen und den Leichnam von Jesus zu salben. Sehr früh am Sonntagmorgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Die Sonne war gerade aufgegangen, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie sich noch gefragt, oh, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt hinblickten, sahen sie, dass der Stein zur Seite weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein und erschraken, als sie innen auf der rechten Seite einen jungen Mann in weißem Gewand sitzen sahen. Der sprach sie gleich an und sagte, erschreckt nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, das ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Und nun geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen und dem Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen stürzten die Frauen aus der Gruft und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie mit niemandem darüber redeten. Ja, diese Angst bei den Frauen, wir können jetzt ein bisschen darüber lachen, aber ich meine, für uns heute ist absolut klar, die Frauen, die gingen da ins Grab und sie sahen dort den Engel und Jesus natürlich nicht mehr, aber für diese Frauen war das, sie haben total nicht mit dem gerechnet. Darum auch diese Angst. Und immer wenn Menschen in der Bibel einem Engel begegnet, dann ist Furcht da. Aber dann ist es gleichzeitig auch der Zuspruch von Gott da. Fürchte dich nicht, so lesen wir es hier. Also die Frauen haben sich aufgemacht von ihrem Haus aus und sind zum Grab gepilgert und wollten dort den Leichnam von Jesus einbalsamieren. Sie haben nie mit der Auferstehung gerechnet. Übrigens die Männer auch nicht. Die Männer waren zu Hause im Gemeinschaftssaal, wo sie sich versammelt haben, alle Jünger, und sie hatten Schiss. Sie hatten Angst, dass jetzt gleich alles zusammen über ihnen zusammenbrechen wird, und darum haben sie das Haus nicht verlassen. Obwohl Markus beschreibt in der Bibel, dass Jesus dreimal im Kapitel 8, 9 und 10 gesagt hat, hey, denk daran, wenn ich dann mal sterben werde, ich werde im Fall auferstehen. Dann hat er wieder gesagt, nach 3 Tagen, ich werde auferstehen. Die Pharisäer oder die werden mich töten und umbringen, aber habt keine Angst, im Fall nach 3 Tagen, ich werde auferstehen. Dreimal hat er das gesagt, aber die Jünger, sie hatten es nicht mal für nötig gehalten, am Sonntagmorgen wenigstens zum Grab zu gehen, so nützt es nichts, so schadet es nichts. Sie hatten keinen Funken Hoffnung, dass da Jesus auferstehen wird. Und die Frauen auch nicht. Sie hatten Balsam bei sich und wollten Jesus einbalsamieren. Und währenddem sie auf dem Weg waren, da hatten sie einen Gedanken, nämlich wie bringen wir den Stein weg vom Grab? Das war ihre große Not. Seht, Jesus und der Stein, er ist nicht weggerollt worden, damit Jesus hinauslaufen konnte und damit Licht von außen in diese Grabhöhle kommen kann. Nein, sondern der Stein, der sollte weggerollt werden, damit die Frauen hineingehen konnten und sich der Auferstehung vergewissern. Sie diese frohe Botschaft dort finden, dass Jesus nicht mehr da ist, dass er auferstanden ist und dass dieses Licht der Auferstehung hinausscheint in die ganze Welt bis heute. Und dieses Auferstehungslicht, das war hier in diesem Grab. Also ein bisschen mickriges Licht, aber wenigstens, ich hoffe, ihr seht es. Aber da war vor diesem Licht war ein Stein, ein Fels. Und die Frauen waren unterwegs und sie sahen das Licht nicht, weil da war der Fels dazwischen. Und dieser Fels ist so die Religiosität. Die 10 Gebote wurden auf Steintafeln geschrieben. Die Bibel sagt, wir Menschen, wir haben ein steinernes, ungläubiges, stures, verbohrtes Herz, gleich einem Stein. Und dieser Stein ist im Weg, dass wir das Osterlicht, diese Hoffnung nicht sehen können. Und das war auch die Not von den Frauen. Und eigentlich sind sie hier zum Grab gepilgert und wäre der Stein nicht beiseite gerollt worden, wäre nicht Jesus auferstanden, wir hätten heute ein Christentum, das sich nicht unterscheiden würde von allen anderen Religionen. Wir können heute gehen und das Grabmal von Mohammed besehen. Der war ein Lehrer, ein moralisches Vorbild in manchen Teilen. Wir haben auch den Buddhismus. Siddhartha Gautama hat sich verbrennen lassen, aber wir sehen in ganz Asien, behaupten einige, sie haben so einen Überrest von ihm, man kann das besuchen und gehen. Und ich befürchte, dass viele Christen genauso auch Religion leben und noch nicht zum Licht der Auferstehung durchgedrungen sind. Jesus möchte mehr sein als ein moralisches Vorbild und ein Lehrer. Er möchte Retter, Befreier sein. Aber viele leben so, dass sie noch nicht das Osterlicht gesehen haben und noch nicht diese Hoffnung im Alltag erleben. Wie erlebt sich das? Menschen leben nach dem Gesetz. Und sie gehen davon aus, wenn sie das Gesetz, das auf den Steintafeln aufgeschrieben ist, wenn sie das befolgen, genau, dann ist Gott zufrieden mit dir. Aber dann hast du auch das Recht, dass er gut zu dir schaut, dass er gibt, was du dir wünschst. Aber wenn das dann nicht passiert, dann bist du wütend über Gott. Gott, ich habe alles gemacht, was du mir gesagt hast, und du hast mir nicht mal das gegeben. Wütend gegen Gott oder gegen das Universum oder gegen einem selber, zerfleischen im Selbstmitleid oder Selbstzweifel. Und auch Christen leben noch nicht mit dieser Auferstehungshoffnung. Ein Zeichen dafür ist, dass das Bibellesen keine Freude macht. Kein Wunder, wer liest schon ein Buch voller Gesetze und Vorschriften? Ein weiterer Punkt ist auch, dass das Gebet vor allem aus Bitten besteht und keine Spur von Danksagung, von Lobpreis darin ist. Ich hatte mal vor einiger Zeit ein Gespräch oder war mit einer Person unterwegs und habe mich mit ihr oft getroffen zum Beten miteinander. Und da habe ich so gemerkt, diese Person hat sehr Angst vor allem, was kommt oder was jetzt gerade so läuft. Und ihre Gebete waren so geprägt von all dem, was schief gehen könnte im Leben. Bitte Gott, schenk das und bewahr da und hilf dort und diesem Ort. Und habe ich so freundlich einmal den Hinweis gegeben, du, sag doch einmal Danke. Schau, Jesus steht über all dem, über all der Not. Er kennt dich, er weiß, was er dir zumutet, er hilft dir, er steht dir bei. Dank ihm mal dafür. Und das ist tatsächlich gemacht. Und dann habe ich dann schon so ein bisschen gefragt, ja, wie hast du das jetzt so wahrgenommen, so Danke zu sagen mal? Da hat sie gesagt, ja, das war schon ganz ein anderes Gefühl so. Und dann hat sie gesagt, aber weißt du, wenn ich jetzt Danke sage, dann habe ich den Eindruck oder habe ich Angst, dass Gott meint, ich habe wieder Kapazität für eine weitere Schwierigkeit. Und darum mache ich lieber, texte ich Gott mit vielen Bitten und Forderungen zu, dass er nicht plötzlich den Anspruch an mich haben könnte, dass ich ihm mein Leben gebe. Und ist das nicht genau Religiosität? Ähnlich wie bei den Buddhisten, die ihre Gebetsmühlen antreiben und rattern lassen, um irgendetwas zu besänftigen? Wir haben mit der Auferstehungshoffnung mehr als das, als Gesetze einhalten und Gott zu bitten. Klar macht auch, die Gemeinschaft ist nicht attraktiv. Wenn dein Christleben daraus besteht, um gut dazustehen, schöner gekleidet zu sein oder anständigere Kinder zu haben, es macht nicht Spaß, Gemeinschaft so zu haben. Aber Jesus möchte nicht unser Morallehrer und das möchte er auch sein, aber er möchte viel mehr als das sein. Er möchte unser Retter sein. Und seht ihr, wenn Jesus unser Retter ist, dann kommt Freude in unser Leben. Ich war vor einiger Zeit in Basel unterwegs mit meiner Frau und dann konnte ich mein Auto nicht mehr anlassen, mitten in der Nacht, mitten in der Stadt Basel, weil ich das Licht laufen habe lassen. Und keine Batterie mehr und dann habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, doch noch einen Retter zu finden in der Stadt Basel. Und dann habe ich tatsächlich einen gefunden. Er ist gekommen, ich weiß nicht mehr, ob wir das Auto gemeinsam arm geschoben haben oder ob wir da mit Strom überbrückt haben. Auf jeden Fall konnten wir das Auto wieder starten und ich sage, ich war so etwas von froh, wieder vom Fleck zu kommen. Gegenüber dieser Person, die mir geholfen hat, ich war zutiefst dankbar. Ich konnte jubeln. Also ich war von Herzen dankbar. Und genauso ist es, wenn wir Jesus als Retter, als Helfer erfahren haben in unserem Leben, dann überfließt unser Leben mit Dankbarkeit und Freude und unser Gebetsleben ist geprägt von Freude, unser Miteinander ist geprägt von Dankbarkeit. Aber noch sind die Frauen unterwegs und noch ist der Stein mitten da drin, noch haben sie kar Samstag und noch nicht Ostern. Und jetzt sagen die Frauen aber etwas ganz Wichtiges. Sie sagen nämlich im Vers 3, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Wer wird uns? Sie sagen nicht, oh, wie können wir diesen Stein, wie kann ich? Nein, wer? Und ich sage euch, wer, dass der Stein wegwälzen wird. Es ist Jesus. Jesus sagt, ich wälze den Stein weg. Jesus sagt, wer suche, der wird finden, wenn du anklopfst an diese Tür, dem wird aufgetan. Wenn du zu Jesus kommst und sagst, Jesus, ich brauche deine Hilfe, bitte nimm diese Unfreude von mir weg. Schenk mir Liebe zu Gottes Wort, schenk mir Freude im Gebet, schenk mir Zuversicht im Glauben, schenk ein Leben, das sich lohnt, als Christ zu leben. Nicht ein mühseliges, anstrengendes Christsein, sondern ein Christsein, das im Saft ist. Bitte schenk du mir das. Wer wird den Stein wegrollen? Es ist Jesus, wenn du ihn darum bittest. Und dann lesen wir hier: Doch als sie jetzt hinblickten, sahen sie, dass der riesige Stein zur Seite gewälzt war. Hinblicken. Im Griechischen heißt es aufsehen. Ja, Hebräerbrief, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Lasst uns aufsehen. Und sie haben aufgesehen, nicht mehr am Boden, nicht mehr so die eigene Nabelschau um sich selber drehen, sondern sie haben aufgesehen und siehe da, der Stein ist weg. Zugang zum Grab, zu der Osterfreude. Und es heißt auch, nicht nur aufsehen, sondern es bedeutet auch die Sicht frei bekommen. Plötzlich sehen können. Was sollen wir dann sehen können? Es gibt zwei Sachen, die wir vom Evangelium begreifen und uns hinter die Ohren schreiben sollen. Zwei Sachen. Nämlich auf der einen Seite, in mir selber bin ich steiniger, hartherziger, unhöriger, hoffnungsloser als dieser Stein, als ich je für wahr halten kann. Ich kann wirklich nichts aus mir selber tun. Das ist die eine Wahrheit. Und die andere Wahrheit ist, in Jesus Christus bin ich geliebter, angenommener, wertgeschätzter, als ich je glauben kann. So dass Jesus sein Leben für mich gegeben hat, so sehr liebt er dich. Das sind die zwei Wahrheiten, die wir leben sollen. Das ist das Evangelium. Und das öffnet uns die Tür zu dieser Freude. Die Frauen gehen also in das Grab hinein und sie sehen dort den Engel. Sie erschrecken. Der Engel sagt, er schreckt nicht. Dann sagt der Engel zu ihnen, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Wir kommen ja heute auch von Ostern her. Und Ostern, dort hat Jesus gelitten für dich und für mich. Jesus hat den Ruin ertragen. Er hat den körperlichen Ruin ertragen. Er wurde geschlagen, hat seine ganze Gesundheit verloren und dahingegeben. Jede Krankheit, jeder Schmerz hat Jesus erlitten, den du vielleicht auch erlebst. Nicht nur den körperlichen Ruin hat Jesus getragen, sondern auch den sozialen Ruin. Jesus wurde von allen seinen Freunden verlassen, sogar verraten. Am Kreuz hat er Hohn und Spott ertragen, wurde ausgesetzt zur öffentlichen Bloßstellung. Und nicht nur den sozialen Ruin, sondern auch den finanziellen Ruin. Jesus hat das letzte Hemd weggegeben oder es wurde ihm genommen. Sie haben darum gewürfelt und ein Henker hat es mit nach Hause genommen. Jesus hat den Ruin ertragen. Die Bibel sagt, dieser Ruin ist der Folge von unserer Sünde, von unserer Hartherzigkeit. Und er hat diesen Ruin getragen, damit ich den Ruin nicht tragen muss. Jesus ist auferstanden und das gibt uns neue Hoffnung. Wenn du vielleicht jetzt Ruin und körperliche Schmerzen oder Ausgrenzung oder finanzielle Not erlebst, du darfst wissen, das ist nicht das Ende, sondern Gott, dass die Botschaft der Auferstehung von Ostern ist, dass es eine Erneuerung gibt. Seit als Jesus gekreuzigt wurde, wurde er angenagelt an den Händen. Und als diese Nägel durch die durch die Handflächen gebohrt wurden und als Jesus in die Seite gestochen wurde und damit der Tod festgestellt wurde, da ist für die Jünger eine Welt zusammengebrochen. Sie haben gedacht, das ist jetzt die politische Aktion. Wenn wir da dabei sind, dann sind wir mal im großen Kabinett dabei. Sie haben gedacht, jetzt wird dann dieses Königreich, wie es in Psalm 72 beschrieben ist, jetzt wird es dann Realität. Aber dann ist alles zerstört worden durch diese Wunden. Sie sind am Boden zerstört. Eine Angst hat sie gepackt, dass sie sich eingeschlossen haben. Vielleicht packt dich auch eine Angst oder eine Not oder ein Zerbruch. Aber ich sage dir, Ostern sagt dir, es hat nicht das letzte Wort. Weil als Jesus den Menschen begegnet ist nach Ostern, da hat er ihnen wieder diese Wundmale gezeigt. Aber damals waren diese Wundmale nicht ein Zeichen des Zerbruchs, sondern der Freude und des Trosts. Diese Wunden haben gezeigt, so sehr liebt Jesus. Gut, vielleicht waren sie theologisch noch nicht so reflektiert, gerade an Ostern, wie wir jetzt. Aber wie wir heute wissen, diese Wunden hat Jesus getragen, weil er uns liebt, damit er für unsere Sünden gestorben ist. Und genauso darfst du wissen, jeder Schmerz, den du jetzt erlebst, jede Not, Gott wird es wandeln, umdrehen ins Gute. Was du jetzt leiden wirst, wirst du einmal staunen. Deine Narben, seien es innerliche oder äußere, sie sind dazu da, dass du einmal Gott preisen wirst dafür. Wir können uns das nicht vorstellen, wie, aber Gott macht es. Wir können uns auch nicht vorstellen, wie die Auferstehung von Jesus geschehen ist, aber es ist so glaubwürdig. Und so möchte dir Jesus heute neue Hoffnung schenken. Paulus hat gesagt im 1. Korinther 15, der Tod, die Not, das Leid ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Und ich frage dich auch, Tod, wo ist, oder Schmerz, wo ist die Angst, die du mir geben kannst? Sie ist, sage ich dir, verschlungen vom Sieg. Wie muss man sich das vorstellen? Wenn ich jetzt in Ostern, das ist eine schöne Zeit, da kann man viel essen, Schokolade und vielleicht ein Lamschigo oder weiß auch nicht, was man Gutes essen kann. Und wenn ich das so esse, dann kommt es in meinen Magen und ein Teil davon wird da in Energie umgewandelt wieder. Und ein Teil setzt sich da auch an. Das heißt, was ich esse, wird eigentlich ein Teil von mir selber. Und jetzt hat der Sieg den Tod verschlungen, runter zerkaut, runtergeschluckt, verdaut und der Tod ist ein Teil vom Sieg selber geworden. Du darfst also wissen, wenn du Tod erlebst, Zerbruch, Herausforderungen, Schwierigkeiten, Ostern sagt dir, es ist nicht das Ende, sondern es ist gerade daran, verdaut zu werden und in etwas Gutes verwandelt zu werden. Das ist die Hoffnung, die du haben darfst in deinem Alltag. Ich sage, wenn wir mit diesem Alltag durchs Leben gehen, dann ist ganz ein anderes Leben. Wir gehen anders mit der Not und mit Schwierigkeiten um. Vor einem Monat war Moni hier auf der Bühne und sie hat Zeugnis gegeben. Sie hat erzählt, wie sie Schweres durchgemacht hat. Als junges Mädchen hat sie ihren Vater verloren. Dann, etwas später, hat sie ihre Schwester verloren, die schwer krank war. Und dann ihr Bruder, der so eine Art Vaterersatz war für sie, ist gestorben. Und in diesem Moment ist ihr Leben zerbrochen. Aber sie war gläubig in diesem Moment. Und da ist plötzlich ein Bibelvers an sie gekommen. Plötzlich ist Osterhoffnung in ihr Leben eingedrungen. Ein Vers aus Jeremia 31, 13. Und Gott hat zu ihr gesagt, schau Moni, ich werde alle deine Tränen, deine Wunden, deine Schmerzen verwandeln in Freude. Und in diesem Moment musste Moni überlegen, wenn das stimmt, wenn dieser abgrundtiefe Schmerz, den ich jetzt durchlebe, in Freude verwandelt wird, dann werde ich ausflippen vor Freude, so hat sie es gesagt. Dann werde ich ausflippen vor Freude. Und seht ihr, mit dieser Osterbotschaft, mit dieser Hoffnung, gehen wir durch den Alltag hindurch. Jesus ist nicht nur der Gekreuzigte, er ist auch der Auferstandene, sagt der Engel. Und wir haben absolut guten Grund daran zu glauben, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Wir haben das leere Grab. Wir haben drei Indizien. Das eine ist das leere Grab. Absolut klar für uns, wenn das Grab nicht leer gewesen wäre, wenn Jesus im Grab gewesen wäre, es konnte sich nie eine Osterbotschaft ausbreiten. Jeder hätte sofort gesagt, ja, geh und schau, Parzelle so und so, dort kann man das Grab von Jesus sehen, ist nicht wahr. Die Osterbotschaft hätte sich nicht durchschlagen können. Sagen vielleicht einige, ja, Jesus ist gar nicht richtig gestorben, sondern war nur scheintot. Wir haben auch gehört heute, der Tod von Jesus wurde festgestellt, mit der Lanze wurde in seine Seite gestoßen. Der Todesexperte, der Henker, hat den Tod, den Pilatus bestätigt, so lesen wir es in der Bibel. Jesus war wirklich tot. Und also wir haben das leere Grab, Jesus ist wirklich gestorben. Und auch die Jünger haben ihn nicht geglaubt, weil die Jünger haben selber nicht geglaubt, dass Jesus aufersteht. Also wir haben das leere Grab. Dann haben wir die Augenzeugen berichten. Wir haben diese drei Frauen hier in diesem Bericht. Und jeder, der diesen Bericht hörte, der konnte diese Frauen fragen, ja, wie war es denn? War es wirklich so? Das ist wie bei einem wissenschaftlichen Werk, so die Fußzeile, die Quellenangabe, wo man sich vergewissern kann. Jesus ist in diesen 40 Tagen nach Ostern immer wieder Menschen begegnet, einmal sogar 500 auf einmal. Ja, die hatten damals noch kein Corona, 500 auf einmal. Und dann konnte man diese Menschen fragen, wie war es so? Ist Jesus wirklich euch allen erschienen? Also diese Augenzeugen, die bestätigen, Jesus ist wirklich auferstanden. Und dann der dritte Fakt ist die Veränderung der Jünger. Diese Männer, die sich eingeschlossen hatten, die aus Angst am liebsten die Bettdecke über sich gezogen hätte und gesagt, wir sterben am liebsten. Am liebsten würden wir einfach den Ausschalter finden. Diese Menschen haben neue Hoffnung geschöpft. Und es waren diese Menschen, die den Tod und die Auferstehung von Jesus ein bisschen später verkündet haben auf den Straßen von Jerusalem, die sogar bereit waren, für diese Botschaft zu sterben. Also etwas Gewaltiges ist passiert. Wir haben aller guten Grund zu glauben, dass diese Auferstehungshoffnung auch unser Leben total verändern kann und wird. So dass du keine Angst vor der Zukunft mehr haben musst, keine Existenzängste haben musst. Du musst den finanziellen Ruin nicht fürchten. Du musst den körperlichen Ruin nicht fürchten, du musst den sozialen Ruin nicht fürchten, weil du weißt, auch wenn es geschieht, die Wunden werden verwandelt in Freude. Du darfst mutig sein, vorwärts gehen im Leben, weil du weißt, Gott ist mit dir. Und du musst keine Angst haben, auch vor dem Schlimmsten, das du vielleicht fürchtest, wenn es kommt, vielleicht der Tod von einem Menschen, der dir sehr lieb ist, auch wenn es kommt, Gott wird dich da durchtragen und die Schmerzen werden verwandelt in Freude. Seht ihr, was für ein Potenzial wir als Christen haben, anders durch den Alltag zu gehen. Und ich hoffe, dass Gott dir heute begegnet und dir diese Freude und diese Gewissheit neu ins Leben gibt. Wie geschieht das? Es passiert nicht ohne eine persönliche Beziehung zu Jesus. Das war auch hier so. Der Engel hat den Frauen gesagt, so geht nun hin im Vers 7, Jesus geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Jesus hat die Jünger nicht im Ungewissen gelassen, was kommen wird, sondern er hat gesagt, ich will euch treffen. Und genau dieses Angebot gilt auch dir heute Morgen. Jesus ist da und sagt, ich will dich treffen, ich will ein Meeting mit dir. Ich will dein Herz, ich will, dass du Gemeinschaft hast mit dir, ich will, dass du mich kennenlernst. Nicht als Morallehrer, sondern als Retter. Dass du deine Not ihm bringen darfst und dass du erleben darfst, wie Gott Frieden schenkt, wie Gott aufrichtet, wie Gott dich tröstet. Ich fordere dich heute Morgen auf, Jesus dein ganzes Vertrauen zu geben. Es sind auch heute Morgen wieder Gebetshelfer hier. Walter und Martin Munz nehmen sich gerne Zeit, mit dir zu beten, wenn du ein Anliegen hast. Komm zu Jesus. Er will dich treffen, er will dein ganzes Vertrauen. Vielleicht ist es auch daran, vielleicht zweifelst du noch. Und du bist auf dem Weg zu Ostern. Aber du hast Zweifel, dass du den Glaubensgrundkurs besuchst und sagst, ich will mehr erfahren. Ich will Gewissheit haben, dass Jesus wirklich lebt. Oder vielleicht ist auch ein Gehorsamsschritt daran, dass du sagst, ich will mich taufen lassen im Sommer. Ich will mich hier zu der Gemeinde dazuzählen. Ich will hier dazugehören und mithelfen, Reich Gottes zu bauen. Jesus lässt uns nicht im Ungewissen, was dran ist. Er will Begegnung mit uns haben. Ich lade dich sehr herzlich ein, das zu suchen, auch in den Gottesdiensten, Gott zu suchen. Und dass das geschieht, lass uns genau dafür beten. Herr Jesus, ich danke dir für Ostern, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist. Dass die Türe zum Grab offen ist, nicht, dass du hinauskommen konntest, sondern dass wir hineingehen können und uns vergewissern und dass diese Freudenbotschaft hinausgetragen wird, Herr Jesus. Und ich bitte dich speziell für Menschen, die noch gefangen sind und festgehalten sind von Angst, Zukunftsangst, Religiosität, die noch nicht diese Freude erleben, Herr Jesus, dass du ihnen diese Freude ganz neu schenkst, Herr Jesus. Ich bitte um Begegnung mit dir. Und ich danke dir, Jesus, dass wir dir unser ganzes Vertrauen auf dich setzen dürfen. Mit dem Lied "Wir trauen dir", wunderbar. Amen.